Ja, liebe Leute, ich sag's ganz direkt, Dr. Mbenga hätte in dieser Episode sterben müssen. Der hätte sterben müssen. Off-Hour sieht streckenweise richtig fantastisch aus und ist unglaublich dicht inszeniert und wirft die Enterprise alle möglich absurden Situationen. Aber je dramatischer die Episode werden will, desto deutlicher merkt man, dass sie sich, ja, ihre eigene Fallhöhe verbaut. Denn hier wird ungefähr alle 5 Minuten lang quasi der nächste Weltuntergang ausgerufen. Mbenga wird zweigeteilt, Spock wird in das radioaktive Inferno geschickt. Weg, Sau! Das Schiff rast auf so eine seltsame Warp-Todesgrenze zu. Gravitation, Treibstoff, Sensoren, Kommunikation fallen aus. Und am Ende? Ja, die Strong Force Neutrinos, die regeln das weg. Die regeln das weg, Leute. Das ist kein Drama. Das ist Katastrophen-Bingo, finde ich. Und ja, was mir grundsätzlich wieder auf die Nerven geht, ist dieses permanente emotionale Getue und Beschädigen der Figuren. Jeder hat ein Problem mit jedem. Jeder trägt irgendeine Wunde mit sich herum. Jeder Dialog braucht einen, ja, eine Beziehungskrise oder eben einen ungelösten Konflikt. Warum dürfen Menschen in Star Trek nicht einfach mal halbwegs kompetent, halbwegs freundlich und zufrieden miteinander arbeiten? Schon am Anfang, ja, da knallt es wieder zwischen Chapel und Mbenga. Ja, er denkt ja über einen Jobwechsel nach. Und sie hält sich wie immer alle Türen offen, ja nicht nur beziehungsseitig. Und daraus wird dann sofort dieses emotionale Minenfeld. Und Chapel sagt ja sinngemäß, ja, lieber Doktor, ich könnte ja auch so einige Sachen über dich erzählen. Ich tue es aber nicht. Ja, sag mal, Entschuldigung, sind wir jetzt hier bei emotionaler Erpressung angekommen? Was ist das denn? Ich verstehe schon, was die Episode will. Die beiden sollen natürlich im Verlauf dieser Katastrophe wieder begreifen, wie wichtig sie einander sind. Dicke Freunde. Aber es wird halt maximal dick aufgetragen. Und das auch nur, damit man dann am Ende so richtig die dicke Versöhnung noch haben kann. Das aber auch mal nebenbei, Dr. Boyce, ja. Kanon-Rückgriff, Pikes Arzt aus The Cage, finde ich prima. Sowas mag ich dann tatsächlich. Fanservice, der nicht mit der Leuchtreklame kommt, nicht mit dem Dampfhammer kommt, der einem eben nicht die Zaunmarken über den Kopf haut. So, dann schmeißt man die Enterprise in dieses Slipstream-Wurmloch. Und dann muss die Folge gehen, ja. Die Brückeneffekte, da knallt's richtig. Schöne Effekte, Einschläge, Chaos, Beleuchtung. Da ist auch Bewegung im Set. Das hat richtig Druck, das ist dramaturgisch gut gemacht. Und für ein paar Minuten fühlt sich das wirklich an wie so ein Raumschiff, das auseinandergerissen wird. Aber mit diesem Zerreißen des Raumschiffs zerlegt sich leider auch mit dem Schiff so ein bisschen die innere Logik. Die Erzählung bricht ein wenig auseinander. Da gibt es einen manuellen Schalter für künstliche Gravitation. Genau an einer Wand dort, wo die G-Kräfte natürlich am stärksten sind. Fast so, als hätte der Drehbuchautor die Wand nur dahin geschrieben, damit Una halt mal zeigen kann, dass sie stärker als alle anderen ist. Ja, das ist keine organische Problemlösung. Das ist so wie in so einem Videospiel. Da drücke X und aktiviere den Fatality. Und Una demonstriert ihre Superkräfte. Und auch technisch läuft da ganz viel nach genau diesem Motto. Boah, funktioniert nichts mehr? Dann mehr Power. Mehr Energie drauf. Das ist klar. Star Trek hatte zwar immer schon so Techno-Bubble. Natürlich. Alter. Hey. Aber es gibt ja auch die Regeln des guten Geschichtenschreibens. Und hier fühlt sich so ein bisschen an wie das, was wir bei der WM zuletzt gesehen haben. Ja, der Drehbuch-Joker. Problem? Ja, mehr Power. Neues Problem, Sonde raus. Sonde kaputt? Ja, dann nehmen halt die Trümmer da. Kein Treibstoff mehr, Neutrinos. Dr. Mbenga fast tot? Ja, auch Neutrinos, weil die sind für alle da. Und damit sind wir beim Kern dieser Folge. Ich muss mal über die Straße gehen.
So.
Banger wird von einem Labortisch gegen die Wand gedrückt. Und der Computer sagt, ja, tot, tödlich durchtrennt. Nur der Druck des Tisches hält noch.
Und das Autoteil nicht.
Nur der Druck des Tisches hält halt irgendwie noch seine Organe an Ort und Stelle. Und hey, leck mich am Arsch, das ist richtig brutal. Das ist ein starkes Katastrophenszenario. Und genau da hätte die Folge eine Chance gehabt, wirklich richtig weh zu tun. Der Dr. Boyce sagt, Chapel klipp und klar, komm, hey, du kannst ihm nicht helfen. Schau doch, dass es ihm gut geht. Also im Sinne von, stell ihn ruhig, komm hierher, direkter Befehl. Und Chapel so, nein. Chapel ignoriert ihn. Und damit setzt die Episode eigentlich eine spannende moralische Frage auf. Wann wird Loyalität zur Selbsttäuschung? Wann überschreitet eine Medizinerin eine Grenze, weil sie nicht loslassen kann? Weil sie diesen Mensch, der da auf dem Tisch liegt oder zwischen dem Tisch eingezwängt ist, nicht loslassen kann? Nun beantwortet die Folge diese Frage halt nicht. Denn Chapel hat natürlich recht. Nicht nur ein bisschen, sondern sie hat ja komplett recht in dieser Episode. Sie findet eine theoretische Wunderheilung, diese Wunderteilchen, die sind da genau in den richtigen Mengen, wabern die da ums Schiff herum, die können dann alles Organische reparieren und praktischerweise auch noch irgendwie die Spritpreiskrise lösen, Treibstoffproblem, alles gut. Und die Folge selbst sagt ja, hey, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Ja, genau, klingt zu gut, um wahr zu sein. Und damit enttarnt sie sich mal wieder selbst. Das Drehbuch stellt seine eigene Diagnose auf. Wieder einmal. Strong Force Neutrinos sind hier kein wissenschaftliches Konzept mehr. Sie sind wie so ein Universalreiniger. Dr. Banger kaputt. Neutrinos. Kein Sprit. Neutrinos. Ausweg aus der Sackgasse. Neutrinos. Der Neutrino-Smoothie, der durch den Bussard Collector kommt, der macht alles wieder gut. Und damit wird aus einer eigentlich kompromisslosen Katastrophenlage, und das ist eigentlich eine Stärke der Episode, so eine Wunderheilungsmaschine. Ganz unangenehm. Besonders absurd wird es dann bei Chapel selbst. Erst kann beim Banger nicht bewegt werden, weil ja der Tisch da so buchstäblich geteilt hat. Und das Einzige ist, was ihn noch zusammenhält. Später soll dann diese extreme Kälte, weil es ist ja Lebenserhaltung ausgefallen, seinen Körper stabilisieren. Chapel friert da selbst ein, verliert auch den Finger. Aber dann kann sie den schweren Tisch einfach wegschieben. Da frage ich mich nicht mehr irgendwie nach medizinischer Plausibilität. Da frage ich mich eigentlich nur noch, ja komm mal Leute, welche physikalische Regel gilt jetzt in dieser Szene eigentlich? Und das ist als Zuschauer sehr ärgerlich für mich, auch unter der Prämisse, weil ja der Kanon. Aber wir kommen später dazu. Parallel dazu haben wir ja noch Spock. Spock muss raus. Spock muss raus aus dem Schiff, Daten sammeln, Strahlung, Lebensgefahr, Countdown, vermutlich tot. Und da ist es, dieses Kanon-Problem. Da schlägt dieses Prequel-Problem voll zu. Weil Spock kann ja nicht sterben. Wir wissen es. Die Serie weiß es. Jeder Zuschauer weiß es. Dasselbe gilt auch für Dr. Banger. Der Mann taucht ja später in TOS in der klassischen Serie auf. Ich glaube, die Episode heißt da Primordial War. Und noch irgendeine zweite. Fällt mir der Name nicht ein. Wenn ich also eine ganze Episode drum baue, ob Figuren sterben, deren späteres Leben längst zum Kanon erklärt wurde, dann brauche ich eine zweite Ebene der Spannung. Weil sonst habe ich ja nichts in der Episode. Ich brauche eine Entscheidung. Ich brauche einen Preis. Eine Konsequenz. Irgendetwas, das wirklich verloren gehen kann. Was wirklich verloren gehen kann. Und Off-Hour hat das einfach nicht. Stattdessen schickt die Folge Laan und das Bock her. Plötzlich wird sie wieder zur Universalspezialistin. Sie findet ihn. Ja, und dann haben wir natürlich noch vulkanische Geistesverbindungen, Gedankenverschmelzung, diesmal mit Handschuhen bei ihr. Ja, und auch da spektakulär, dramatisch, maximaler Einsatz. Aber man stapelt halt einfach nur extrem auf extrem auf extrem und nichts dabei verfällt. Und dann Scotty. Und eigentlich, ich mag den neuen Scotty, muss man sagen. Mir gefällt, dass er hier Verantwortung übernehmen muss, dass aus dem jungen Ingenieur langsam mal irgend so ein Mann wird, der als Wunderheiler des Maschinenraums, das Miracle Worker gilt. Das ist eine schöne Idee. Aber dann kommt Pelia mit ihrer Motivationsrede. Und Pelias Motivationsrede ist für mich der Moment in dem die Folge sprachlich dann auch wieder entgleist. Das Schiff steht wirklich kurz vor der Vernichtung. Menschen sind verletzt. Spock, hängt da draußen in der Strahlung. Dr. Mbenga ist schon halb tot, also zwischen dem Tisch. Und Scotty gerät an seine Grenzen. Und Pelia, ja, was macht die? Die erzählt erstmal, dass die Menschheit keine Zitronen bekommen haben, sondern, Zitronen verlangt haben. Herzlichen Dank. Genau diese Energie brauche ich, wenn ich 12 Minuten noch habe, bis wir alle zu Weltraumkonfetti werden. Die Szene will ja Scotty beruhigen und seinen späteren Mythos vorbereiten. Inhaltlich, das verstehe ich total, aber sprachlich ist das so ein Motivations-TikTok, das man auf der Enterprise abspielt. Ja, und das ist ohnehin mein größtes Problem mittlerweile mit Strange New Worlds, diese Sprache. Zu oft klingt das nicht nach den Menschen des 23. Jahrhunderts, sondern nach Leuten, die gerade aus einem heutigen Sitcom-Writers Room einfach in die Kulisse gelaufen sind. Hier, Entschuldigung, Mac mal, jetzt bin ich dran. Hey, ist laut hier. Was haben wir? Smoothies. Flapsige Sprüche. Den obligatorischen Kommentar zu Scottys Akzent. Wirklich total unpassend, diese Szene im Turbolift. Alles muss locker, suffisant und sofort plump verständlich sein. Und da wird Humor zum Problem. Weil das Timing nicht passt. Timing ist das Problem. Wenn ihr mir gleichzeitig verkaufen wollt, dass die Besatzung gerade die schlimmste Katastrophe ihres Lebens erlebt, dann hört verdammt nochmal auf, jede zweite Spannungsspitze mit irgend so einem dummen Gag anzupissen. Ja. Und da kommen wir mal zu Captain Pike. Pike ist zwischendurch außer Gefecht. Kommt zurück, bekommt Informationen und gibt Entscheidungen weiter. Aber als Captain trägt er diese Episode kaum. Gerade bei einer Katastrophenfolge hätte ich gern gesehen, wie Pike unmögliche Entscheidungen treffen muss. Etwas, das nur der Captain entscheiden kann. Etwas, das ihn definiert. Und stattdessen verwaltet er lediglich die Lösungen anderer Leute. Und am Ende, na klar, überleben alle wichtigen Figuren. Wie kann es auch anders sein? Chapel entscheidet sich endgültig für die Enterprise. Scotty hat sein Vertrauen in das Schiff jetzt gefunden. Bobby. Benga lebt, Spock lebt, die Enterprise lebt. Ja, natürlich tut sie das. Wie kann es auch anders sein? Entweder es ist ein Traum oder es ist halt Kanon. Und ich sitze da und frage mich, wofür war dieser ganze Wahnsinn eigentlich da? Diese Folge hat keine echte Aussage über Tod, keine echte Aussage über Verantwortung, keine Aussage über Loslassen. Nicht einmal Chapels Befehlsverweigerung hat eine ernsthafte Konsequenz, weil das Drehbuch, das rechtfertigt das nach Trackbring vollständig. Und das bleibt es, diese maximale Eskalation mit minimalem Nachhalt. Da ist nichts übrig. Und genau deswegen hätte Dr. Mbenga in dieser Folge sterben müssen. Nicht, weil ich die Figur loswerden will, ganz im Gegenteil, ich finde den Schauspieler prima, sondern weil die Episode selbst genau diesen Preis, der zu bezahlen wäre, vorbereitet. Sie erklärt ihn medizinisch praktisch für tot, sie lässt den Abschied nehmen und baut Chapels gesamte Handlung darum auf, dass sie diesen unvermeidlichen Tod nicht akzeptiert. Wenn man dann im letzten Akt ein Wunderteilchen aus dem Grund zieht, entwertet das rückblickend fast alle Szenen, die wir gesehen haben. Natürlich konnte die Serie M'Benga nicht wegen diesem Kanon töten, der da immer im Weg steht. Und genau deshalb ist dieses Katastrophen-Film-Experiment im Star Trek-Universum für meine Begriffe falsch konstruiert. Wenn es dir der Kanon verbietet, den Preis zu zahlen, ja, dann schreib das doch nicht 90% der Episode so, als würdest du genau diesen Preis auch verlangen. Ja. Und was bleibt? Inszenatorisch ist die Folge stark. Schnell, ist teuer, hat ordentlich Budget gehabt, hektisch und körperlich stellenweise wirklich beklemmend, wenn er da in den Tisch eingezwickt ist. Aber unter der Oberfläche steckt erneut erstaunlich wenig. Viel Gefahr, viel Geschrei, viel Techno-Babble, viel Trauma, viel Wunderheilung und am Ende eben fast keine Konsequenz. Und damit verbleibt eigentlich nur das optische Spektakel und ich kann dieser Episode vielleicht einen, vielleicht auch noch eine halbe von 5 geben. Eine Folge, die ständig so tut, als würde alles gleich auseinanderbrechen. Aber das Einzige, was hier tatsächlich zerbricht, ist das Drehbuch. So, liebe Leute, das war mein Review zu Off Hour hier aus der ecuadorianischen Stadt Riobamba, durch die ich mich jetzt gerade bewegt habe. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr auch letzte Woche mit dabei wart zum fantastischen Märchen von meinem lieben Freund Jens und zu meinen Urlaubsimpressionen, die mir steuerliche Berücksichtigung dieser Interkontinentalreise ermöglicht haben. Herzlichen Dank und wir sehen uns zur nächsten Episode. Macht's gut! Hey.